Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext, wie er vorgeschlagen ist, für den letzten Sonntag nach Epiphanias, das Fest der Verklärung Jesu, der Tabor-Sonntag, wie ihr es eben genannt habt, auf dem Berg Tabor diese Verklärung stattfand. Schon als Jugendlicher fand ich den Platz hier auf Kanaan oben auf Tabor immer sehr anregend, um ins Gebet zu kommen. So eine Erinnerung daran. Der Predigttext, der steht im zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Und da schreibt Petrus: Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es hatte draußen ziemlich stark geregnet. Und da war die arme Katze, die war draußen unterwegs und die war pitsche-patsche nass geworden, so würde es mein Patenkind sagen, pitsche-patsche nass. Ihre Besitzerin, eine ältere Dame, die hatte in solchen Fällen immer einen Plan gehabt. Die hat ihren Backofen angestellt, so auf leichte Hitze, ja, also nicht, dass da groß was passieren konnte, und hat dann die Katze zum Trocknen in den Backofen gestellt. Das ging immer gut, das ging immer gut. Die Katze wurde leicht getrocknet, hat sich das anscheinend auch gefallen lassen. Da ist nie etwas passiert. Aber jetzt war der Backofen ausgefallen, jetzt war der Backofen kaputt gegangen. Und so nahm sie stattdessen die Mikrowelle und steckte die Katze dort hinein. Aber der Katze ist es trotz einer relativ kurzen Trocknungsdauer nicht gut bekommen. Die arme Dame, die alte Frau, erlitt nach der Explosion der Katze in der Mikrowelle einen Schock und verklagte daraufhin die Herstellerfirma der Mikrowelle, weil in der Gebrauchsanweisung zu dem Gerät nicht erwähnt worden war, dass man keine Haustiere in der Mikrowelle trocknen dürfe. Seitdem findet sich in amerikanischen Gebrauchsanweisungen für Mikrowellen immer der Hinweis, dass das Gerät nicht zur Trocknung von Haustieren bestimmt ist. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe mal recherchiert, die Geschichte scheint frei erfunden zu sein. Sie soll nur erfunden sein, aber nichtsdestoweniger finde ich, ist sie auch ein Stück weit amüsant, aber vor allem auch lehrreich. weil es ist durchaus sinnvoll, in Gebrauchsanweisungen hineinzuschauen, Gebrauchsanweisungen zu benutzen, damit man Geräte nicht benutzt, dass man sie nicht unsinngemäß benutzt und am Ende nicht der gewünschte Effekt eintritt. Ich bin mehr so der Typ, ich schaue immer erst in die Gebrauchsanweisung rein, wenn ich nicht weiter weiß, und sonst denke ich, ich komme so ja von alleine zurecht. Aber ich glaube auch für unseren Umgang mit der Heiligen Schrift, da ist eine Gebrauchsanweisung etwas ganz Wichtiges. Und es ist sehr wichtig, dass wir eine Gebrauchsanweisung haben, wenn wir die Heilige Schrift zur Hand nehmen und wenn wir in der Heiligen Schrift lesen. Weil ich glaube, für die braucht es manchmal auch eine Gebrauchsanleitung. Weil es immer wieder vorkommt, dass Menschen sie in einer Art und Weise benutzen, für die sie nie gedacht worden ist. Nun, da kommt es in der Regel jetzt nicht zur Explosion von Katzen, aber ich glaube, auch dabei kann eine ganze Menge kaputt gemacht werden. Denn dafür ist die Heilige Schrift für uns ja wichtig, zu wichtig, als dass es uns egal sein dürfte, ob man in rechter oder in falscher Weise mit diesem Buch umgeht. Und ich glaube, genau das macht der Predigttext heute. Das machen die Worte von Petrus aus dem 2. Petrusbrief, die wir heute als Predigttext für diesen Sonntag gehört haben. Petrus, der zeigt uns, wofür wir die Heilige Schrift nun tatsächlich gebrauchen. Und er zeigt uns in diesem Text, was wir in der Heiligen Schrift auch tatsächlich für unser Heil finden dürfen. Ich komme zu 3 Punkten, die uns der Predigttext vorgibt. Als erstes Christus. Zweitens sagt Petrus, Berichte von Augenzeugen. Und drittens erwähnt er den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. In der Heiligen Schrift, da geht es um Christus. Da geht es immer um Christus. Und uns mag das vielleicht so ganz selbstverständlich vorkommen und überflüssig, das überhaupt zu erwähnen. Ja? Es geht in der Heiligen Schrift um Christus. Aber selbstverständlich ist das in unserer Wirklichkeit noch nicht. Da haben wir in unserer Umgebung etwa eine Sekte wie die Zeugen Jehova. Für die ist eben Christus nicht das Zentrum der Heiligen Schrift, sondern für sie steht die Wachturmsgesellschaft in der Heiligen Schrift an oberster Stelle, auch wenn man sich natürlich jede Menge Mühe geben muss, um das Ganze dann irgendwie darin finden zu können und das rein zu interpretieren. Und dann wird die Bibel nur noch zu so einem Steinbruch von Bibelstellen gemacht, die man auch wahllos aus dem Zusammenhang reißen und neu zusammenfügen kann, und damit dann angeblich alle möglichen Termine der Endzeit aus der Heiligen Schrift herauslesen kann. Das ist etwa so sinnvoll wie die Trocknung von Haustieren in der Mikrowelle. Aber es wird immer wieder gemacht und auf dieses Vorgehen, da fallen auch immer wieder Menschen rein. Oder da wird die Heilige Schrift für manche auch durchaus sehr fromme Menschen ja wie so eine Art Orakelbuch missbraucht. Ja? Also nur noch als so eine Art Ersatzhoroskop. Ich schlage einfach die Bibel auf, finde da zufällig einen Spruch und der soll mir dann sagen, was ich in meinem Leben zu tun habe. Dazu ist die Heilige Schrift auch nicht da. Es geht in ihr um Christus. Und daran muss man immer wieder erinnern. In der Heiligen Schrift geht es um Christus. Die Heilige Schrift bezeugt uns Christus, bezeugt uns, wer Jesus Christus ist. Und um Christus geht es, das heißt dann ganz konkret, es geht um seine Kraft. Es geht um sein Kommen hier auf unsere Welt. Es geht um seine Herrlichkeit. Diese Aspekte, die betont der 2. Petrusbrief ganz ausdrücklich. Ich verstehe und gebrauche die Heilige Schrift von vornherein nicht richtig, wenn ich in ihr nur Jesus als Vorbild oder als weisen Lehrer suche. Wenn ich von ihm nur erwarte, ja, dass er einige gute Sprüche bringt zum Thema Mitmenschlichkeit oder so. Oder wenn er nur was ja so für meine eigene private Spiritualität auf Lager hat, dann verstehe ich diese Schrift nicht richtig. Die Heilige Schrift, sie bezeugt dies eine große Wunder, dass in Jesus, dem Messias, Gott selber zu uns Menschen gekommen ist. Dass wir in ihm, Jeschua, dem Messias, dass wir in ihm und nur in ihm, dass wir in ihm die Herrlichkeit Gottes sehen und dass diese Herrlichkeit auch nur in ihm zu finden ist. Und das ist die gleiche Herrlichkeit Gottes, die die drei Jünger auf dem Berg Tabor schon einmal kurz unverhüllt schauen dürften und die doch auch wir mit den Augen des Glaubens erkennen dürfen. Und diese Herrlichkeit dürfen wir erkennen. Da ist dieser letzte Sonntag nach Epiphanias ja auch ein Stück weit so ein kleiner Brückensonntag, ja. Wir dürfen sie im Säugling in der Krippe erkennen, im kleinen, schwachen Kind, das da liegt, das uns geschenkt wird. Und wir dürfen sie auch im Angesicht des Gekreuzigten, des Leidenden, des sterbenden Mannes am Kreuz erkennen, der da für uns leidet, der da für uns stirbt. Um ihn, der damals als Mensch unter Menschen in Israel unter seinem auserwählten Volk lebte, um ihn, der noch einmal in Kraft und Herrlichkeit sichtbar für alle Menschen wiederkommen wird. Um den geht's in der Heiligen Schrift. Ihn bezeugt alles, was wir auf jeder Seite lesen. Er ist das Zentrum dieser Schrift. Und wenn wir ihn erkennen, wenn wir ihn in unserem Leben erkennen, dann wird uns auch die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben bewusst. Und die kann uns verwandeln. Die ganze Schrift bezeugt ihn, Christus. Die ganze Heilige Schrift spricht von ihm. Und so betont der 2. Petrusbrief hier ausdrücklich und meint damit natürlich ganz besonders auch das Alte Testament. Denn das Neue Testament, das war zur Zeit, als der Brief abgefasst wurde, eigentlich erst im Entstehen. Auch das Alte Testament, das ist ein Christusbuch. So bezeugt es das ganze Neue Testament. Das mag uns beim Lesen der Heiligen Schriften erst einmal vielleicht gar nicht einleuchten. Vielleicht finden wir gerade im Alten Testament so viele Passagen, die uns erst mal fremd vorkommen. Vielleicht schockiert uns auch manches, was wir da lesen. Doch recht verstehen, da können wir auch gerade diese schweren Stellen nur, wenn wir wahrnehmen, dass sie Teil einer Geschichte sind, dass die Geschichte weitergegangen ist, dass sich Gott dann endgültig und unwiderruflich in seiner ganzen Herrlichkeit in ihm, in Jesus Christus, zu erkennen gegeben hat. Prophetisches Wort ist das Alte Testament. So formuliert es der Petrusbrief. Wort, das über sich selbst hinausweist. Wort, das immer wieder neu das Kommen Gottes in diese Welt ankündigt. Prophetische Worte, die schwer verständliche Abschnitte des Alten Testaments, die nach einer Auslegung von Christus her verlangen. Und prophetische Worte sind eben auch in vielen Abschnitten des Alten Testaments, in denen Gott sich seine Liebe und Zuwendung zu seinem Volk und auch zu den anderen Völkern so klar zu erkennen gibt und in denen das Angesicht Christi für uns schon deutlich aufzuscheinen beginnt. Ich finde, fragen sollten wir uns, immer wenn wir im Alten Testament lesen, wenn wir darin forschen, was sagt uns dieser Abschnitt denn über den Messias? Was sagt uns der Abschnitt über Christus? Was sagt uns dieser Abschnitt über sein Kommen in diese Welt? Was sagt uns dieser Abschnitt über seine Kraft und über seine Herrlichkeit? Und ich denke, erst wenn wir darauf eine Antwort geben können, dann haben wir wirklich verstanden, was da steht. Dann haben wir die Heilige Schrift in der Weise gebraucht, in der sie für uns gedacht ist. Ich komme zum zweiten Abschnitt, zum zweiten Punkt. Berichte von Augenzeugen. Es gibt nur immer wieder auch Leute, die sagen, ach, ich finde die Heilige Schrift wunderbar. Ich lese wirklich gern in ihr. Ich liebe Märchen, liebe alte Mythen. Ich finde das ganz spannend, was sich Menschen damals so ausgedacht haben. Und dann gibt es daneben natürlich auch die anderen, die mit ganz ähnlichen Argumenten meinen, sie bräuchten sich mit der Heiligen Schrift gar nicht näher zu beschäftigen. Die Bibel, die Heilige Schrift, ist doch nur ein Märchenbuch, sagen sie. Ist vielleicht was für Kinder. Aber als aufgeklärter Erwachsener brauchen wir das doch nicht mehr ernst zu nehmen, was da steht. Das sind doch nur fromme Legenden, mehr nicht. Aber genau hier betont der Predigttext für den heutigen Sonntag, genau hier betont Petrus ausdrücklich, nein, die Heilige Schrift, die ist kein Märchenbuch. Wir sind nicht auf irgendwelche ausgeklügelten Fabeln, auf irgendwelche verrückten Mythen reingefallen, die wir euch nun als Wahrheit verkündigen. Das, was die Heilige Schrift von Christus zu erzählen weiß, das beruht auf Berichten. Berichten von Menschen, die das mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Das beruht auf Augenzeugen. Von Leuten, die selbst dabei gewesen sind. Die das alles selbst miterlebt haben, was sie dann weitererzählt haben. Und was schließlich auch von ihnen oder von anderen aufgeschrieben wurde. Dafür, dass die Berichte von Christus keine Märchen sind, stehen ganz konkrete Menschen, die etwa auch dabei waren, als Jesus da auf dem Berg Tabor verklärt wurde. Diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren, auf dem heiligen Berge. Dafür, dass sie ihn Christus nach seiner Auferstehung selbst gesehen und gehört haben, dafür stehen ganz konkrete Menschen namentlich ein. Menschen, die allesamt bereit gewesen sind, sich für die Wahrheit dessen, was sie da bezeugt und verkündigt haben, wenn es sein musste, auch einen Kopf kürzer machen zu lassen. Wer würde so etwas für einen Mythos oder für eine Fabel tun, dass er sein eigenes Leben dafür geben würde und dafür einzustehen, das ist Wahrheit? Die haben es erlebt, die waren dabei und diese Begegnung hat sich so verwandelt, dass sie gewusst haben, alle Strafe, jede Furcht vor der Welt ist nicht mehr angebracht. Denn Christus hat diese Welt überwunden. Und das sind auch nicht nur schöne Sprüche fürs Poesiealbum, die wir in der Bibel lesen. Das sind keine allgemeinen Wahrheiten in nette Erzählungen verpackt. Es geht in der Heiligen Schrift darum, dass Gott selbst ganz konkret in die Geschichte hineingekommen ist, dass Augenzeugen von diesem Kommen berichten und dass es dann später aufgeschrieben wurde. Ich habe den Herrn gesehen und das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Wenn du in der Heiligen Schrift liest, dort findest du dort nicht nur Stücke interessanter Literatur, da wird von geschichtlichen Ereignissen berichtet. Und zwar von solchen entscheidenden geschichtlichen Ereignissen, dass sie bis heute für dein Leben eine Bedeutung haben. Und zwar eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Ich komme zum dritten Punkt, den Geist Gottes. Wenn du in der Heiligen Schrift liest, wenn du hörst, wie dir aus der Heiligen Schrift vorgelesen wird, dann begegnest du damit immer ganz automatisch dem Geist Gottes. Die Heilige Schrift ist, wir wissen es, nicht so was Ähnliches wie ein Kriminalroman, bei dem auf der ersten Seite von Mord berichtet wird und auf der letzten Seite dann aufgedeckt wird, wer der Mörder ist. Sondern die Heilige Schrift, das ist eine Bibliothek, bestehend aus nicht weniger als 66 verschiedenen Büchern, die alle sehr unterschiedlich sind und die man auch alle für sich lesen kann. Und da legt es sich natürlich nahe, beim Lesen dieser einzelnen Bücher immer nur auf das zu schauen, was die jeweiligen Eigenheiten dieses Buches gerade ausmacht, was das Buch von anderen unterscheidet. Und das ist auch nicht falsch, nach dieser Eigenheit zu fragen. Aber darüber dürfen wir eben niemals vergessen, was all diese Bücher gemeinsam haben. Sie sind eben nicht bloß Produkte des Geistes der jeweiligen Verfasser, sondern sie sind alle entstanden unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Sie sind allesamt vom Geist inspiriert, um mal so einen Fachausdruck zu gebrauchen. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. So formuliert der Predigttext. Wenn ich also mit der Heiligen Schrift zu tun habe, wenn ich in ihr lese, wenn ich sie höre, dann begegne ich immer auch dem Geist Gottes, dann begegne ich dem Heiligen Geist, der sich an das Wort dieser Schrift gebunden hat. Der Heilige Geist kann nie etwas lehren, was im Widerspruch zur Schrift steht, denn er ist an die Schrift gebunden, er hat die Schrift sozusagen inspiriert und hervorgebracht. Und dieser Heilige Geist, der bleibt nicht untätig, wenn wir uns mit diesen Worten befassen. Denn dieses geistgewirkte Wort, das ist ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen, so heißt es im Predigttext. Und das heißt ins Deutsche übersetzt, wir Menschen, wir gefallenen Menschen, wir Nachkommen von Adam und Eva, wir haben von Natur aus keinen Draht zu Gott. Das heißt, wir können uns nicht selber erleuchten, uns nicht selber ein Licht aufgehen lassen, dass wir erkennen können, wer Gott ist und was er von uns will. Doch dieses Wort der Heiligen Schrift, das kann und das will uns genau dieses Licht in unserem Leben aufgehen lassen, dass uns klar wird, was wir sonst nicht hätten erfassen können, dass wir glauben können, was uns sonst so weit weg erschien. Das kann dieses Wort, weil in diesem Wort Christus aufgeht, weil uns darin aufgeht, was er getan hat, weil dieses Wort vom Geist inspiriert ist. Wenn du dich also auf das Wort der Heiligen Schrift einlässt, wenn du es immer wieder hier im Gottesdienst hörst, wenn du dich damit beschäftigst, auch in deinem Alltag, dann musst du damit rechnen, dass dieses Wort dich nicht unverändert lässt. Du musst mit rechnen, dass du am Ende nicht mehr davon loskommen wirst, weil du von ihm, von Christus, gar nicht mehr loskommen willst. Von dem dieses Wort dir Zeugnis gibt und dich immer wieder zum Vertrauen einlädt. Auch wenn man es dem Buch nicht gleich ansieht. Und ich bin oft sehr traurig, wenn ich Besuche mache und da sehe ich die Bibel im Bücherregal stehen. Man kann ja meist schon erkennen, ist dieses Buch jetzt in Gebrauch oder steht es da so ein bisschen wie ein Dekogegenstand einfach nur in der Gegend rum. Man sieht es vielleicht diesem kleinen, unscheinbaren Büchlein nicht an. Aber in Wirklichkeit, in diesem Buch, da steckt viel mehr Power drin, als eine Mikrowelle jeweils hergeben kann. Gut und wichtig ist es, dass du dich auf dieses Wort der Heiligen Schrift einlässt. Sie will ja nicht bloß eine Erleuchtung im Sinne von einem Wellness-Erlebnis sein. Es geht darum, dass du am Ende deines Lebens ein für mal immer Christus so sehen wirst, wie es die Jünger damals auf dem Berg Tabor dürften. Es geht darum, dass dein Leben einmal einmündet in einen Lichtglanz, in eine Klarheit, von der du jetzt noch nicht einmal träumen kannst. Gut und wichtig ist es, dass du dich auf das Wort der Heiligen Schrift einlässt. Aber denk bitte immer zugleich auch daran, so wenig wie irgendeine Weissagung in der Schrift eine Sache der eigenen Auslegung ist, so wenig kommst du damit weiter, wenn du meinst, die Heilige Schrift nur für dich alleine und zwar losgelöst von der Gemeinschaft der Heiligen lesen zu können. Als Christ, da brauchst du diese Gemeinschaft. Da brauchst du die Gemeinschaft von denen, die die Schrift immer wieder lesen. Du brauchst ihre Erfahrung. Du kannst und du darfst dir helfen lassen, dich beim Lesen dieses Buches nicht zu verzetteln, sondern immer wieder beim Zentrum, bei Christus selbst zu bleiben. Und du brauchst die Gemeinschaft, damit du verstehen kannst, was das Wort Gottes eigentlich ist. Eben nicht bloß eine mehr oder weniger interessante Information, sondern wirkmächtige Kraft Gottes. Und zwar eine Kraft Gottes, die Brot und Wein zum Leib und Blut Christi werden lässt. Kraft Gottes, die die ganze Schuld deines Lebens, ganz egal, was du ausgefressen hast, von einer Sekunde auf die andere verschwinden lässt. Kraft Gottes, die selbst die versteinerndsten Herzen aufsprengen und zu lebendigen Herzen machen kann. Gottes Wort wirkt immer noch weiter und es wirkt immer noch mehr, als du es im Augenblick vielleicht gerade verstehst. Und es ist gut und wichtig, das wahrzunehmen, sich daran auch durch andere Menschen erinnern zu lassen. Viel lieber als die Lektüre einer Gebrauchsanweisung ist mir immer, wenn mir ein anderer Mensch das direkt erklärt, was ich mit diesem oder mit jenem Apparat alles machen kann. Und so ist das auch mit der Heiligen Schrift und in der Gemeinschaft. Das sind Menschen, das sind Schwestern und Brüder, das sind Kinder des einen himmlischen Vaters. Und die können mir direkt erklären, worum es in der Bibel geht, wie sie das Wort in ihrem Leben erfahren haben, wie man die Bibel recht benutzen kann. Gerade auch in der Gemeinschaft der Kirche ist Gottes Geist am Werk, der mich noch immer wieder auf das Wort der Heiligen Schrift zurückweist, damit mir dadurch ein Licht, aber nicht irgendein Licht, dass mir dadurch das Licht aufgeht und dass ich dann ihn erkenne, meinen Herrn Jesus Christus, dass ich ihn immer klarer erkenne und dass ich auch persönlich diese eine Stimme immer deutlicher in meinem Leben vernehme. Das Jesus Christus, sagt Gott, ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören und das Gehörte dann auch umsetzen in eurem Leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.